NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise. Joachim Meyerhoff ist mein Gast in dieser Stunde. Schauspieler, Bestseller, Autor und ein Mensch, den viele aufgrund seiner Bücher gut zu kennen glauben. Gerade ist Band 6 seiner autobiografisch geprägten Reihe Alle Toten fliegen hoch erschienen. Joachim Meyerhoff, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Man kann auch in die Höhe fallen, heißt das neue Buch, nach einem Zitat von Friedrich Hölderlin. Kennen Sie dieses Gefühl des in die Höhe Fallens, was ja eigentlich gar nicht geht?
Oh ja, doch, das kenne ich schon. Zum Beispiel in sehr dramatischen Situationen, ja, gibt es schon oft so einen Wendepunkt, wenn man sich mit den Situationen wirklich abfindet, dann gibt es doch so einen Aufwind, dass es doch mit einem plötzlich wieder aufwärts geht. Also in dem Moment, ach, irgendein Beispiel. In dem Moment, wo man verzweifelt irgendwo in Berlin an der U-Bahn steht und eigentlich nur noch weg will und dann aber merkt, das ist doch irgendwie auch gut. Dann merkt man so ein leichtes in die Höhe fallen. Aber ich kenne es auch ganz extrem. Also ich kenne auch wirklich, dass man in sehr dunkle Phasen gerät und dann durch Arbeit oder durch andere Ereignisse etwas wieder sich wendet. Und das finde ich dieses Bild von Hölderlin kongenial, dass man zwar vielleicht noch im Fallen begriffen ist, aber dass es ein Fallen in die Höhe ist.
Das vollständige Zitat lautet ja, man kann auch in die Höhe fallen, ja, so wie in die Tiefe. Das Letztere verhindert der elastische Geist. Das Erstere, die Schwerkraft, die im nüchternen Besinnen liegt. Ist das auch Ihre Sache, nüchternes Besinnen dann manchmal?
Naja, es gibt natürlich schon im Schreiben auch diesen Moment, den man braucht, wo das Material einfach Material ist und man sich das sehr kühl auch angucken muss, weil sonst ist man ja immer nur verzweifelt oder euphorisch. Man braucht schon auch den Moment, wo man das wirklich analysiert, was es denn jetzt ist. Vor allen Dingen dann braucht man den nüchternen Geist, die nüchterne Betrachtung, wenn es darum geht, die Dinge rauszuschmeißen. Ja, also ich schreibe immer viel zu viel und es braucht dann eine Reduktion. Und wenn man da nicht ganz klar sich auch von seinen Lieblingsstellen trennen kann, dann wäre das nicht gut fürs Buch.
Aber man kann sich doch nicht ausgerechnet von seinen Lieblingsstellen trennen, oder?
Na, wenn man viele hat, schon. Aber es gibt eben auch manchmal einfach den Punkt, dass Dinge zwar toll sind oder mir gefallen, aber zu ähnlich. Ja, dann gibt es vielleicht eine andere Stelle, die das neutralisiert. Und dann geht es schon auch, selbst das Wort ist mir eigentlich sehr, sehr fremd, aber es geht dann schon auch um eine gewisse Effizienz, ja, in einem Buch, dass es ineinander greift. Und ich lese ja meine Texte auch immer laut für mich, weil es mir sehr, sehr wichtig ist, dass die eine Richtung haben, dass sie nicht irgendwie sich im Nichts verlieren.
Es ist auf jeden Fall eine Berg- und Talfahrt in diesem Buch. Sie gehen aus von einer schweren persönlichen Krise. Aber es ist auch ein Buch über eine wunderbare Mutter, ein altes Kind, wie Sie selber schreiben. Es ist auch eine Liebeserklärung irgendwie an Schleswig-Holstein. Mhm. Und weil es so ein Mutter-Sohn-Buch ist, haben wir auch ganz besondere Musikwünsche in dieser Stunde in der Kultur à la carte. Nicht von Ihnen, sondern von Ihrer Mutter.
Genau so ist es, weil ich habe die Anfrage bekommen für diese Musikwünsche und hatte wirklich gerade viel zu tun, da habe ich genau das gedacht, warum soll ich nicht meine Mutter fragen, die wirklich mit klassischer Musik sehr vertraut ist, ihr Leben lang in einer Kantorei gesungen hat, immer lief klassische Musik und ich fand das irgendwie eine Würdigung dieser Hauptperson meines Romans, dass sie hier die Titel aussucht.
Wissen Sie, was Ihre Mutter mit dem wohltemperierten Klavier von Bach verbindet?
Ganz konkret weiß ich es nicht, aber ich weiß, dass das sehr oft lief, auch in verschiedenen Aufnahmen, auch in der berühmten Aufnahme von Glenn Gould. Sie mag einfach grundsätzlich sehr gerne Klavierkonzerte und Bach besonders gerne. Also da liege ich sicher nicht falsch, wenn ich sage, dass das einer ihrer wichtigsten Komponisten ist.
Wir hören jetzt nicht Glenn Gould, sondern Andras Schiff mit Präludium und Fuge G-Dur, Werkverzeichnis 860 aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers von Bach.
Thank you.
Präludium und Fuge G-Dur aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers von Bach. Joachim Meyerhoff, es ist ein Wunsch Ihrer Mutter. Sie haben gerade schon erzählt, dass sie sehr viel klassische Musik hört. Und ich habe das Buch ja schon gelesen. Die Musik passt auch irgendwie zu Ihrer Mutter, oder?
Oh ja, jetzt wo ich es gerade gehört habe, muss ich sagen, das entspricht ihr sehr. Ja, dieses feine und sehr präsente und genauer und trotzdem geht es so nach vorne, die ganze Zeit. Ja, es zieht ja nach vorne. Das hat viel mit meiner Mutter zu tun. Das hat was Heiteres, was Perlendes und trotzdem aber was sehr Konkretes. Ja.
Sie hat es überhaupt nicht mehr nach vorne gezogen. Das neue Buch beginnt mit den Worten: Mit Mitte 50 zog ich für mehrere Wochen zu meiner Mutter aufs Land, nach Schleswig-Holstein, wo sie unweit der Ostsee auf einem weitläufigen, ja, parkähnlichen Grundstück lebt. Ich redete mir ein, sie bedürfe dringend meines Beistands. Dabei war sie kerngesund. Ich hingegen war derjenige, der nicht mehr klarkam und dem viele Fäden gerissen waren. War das ein spontaner Entschluss oder haben Sie das länger auch im Kopf bewegt?
Nein, also das dann wirklich zu tun, war dann doch eine Art Ad-hoc-Entscheidung, weil ich dann doch gemerkt habe, da ging was nicht weiter. Es sind ja verschiedene Dinge zusammengekommen. Der Umzug von Wien nach Berlin und dann auch die gesundheitlichen Probleme, die ich irgendwie nicht losgeworden bin. Dann einfach so ein gewisses Gesamtgefühl von Gereiztheit, die auch mit meinem Schlaganfall immer noch zu tun hatten. Und dann gab es einfach den Moment, jetzt muss mal wirklich ein Wechsel her, weil ich auch für meine Familie, so wie ich dann war, nicht mehr wirklich so gut war. Und das ist ein sehr ernüchterndes Gefühl, wenn man plötzlich das Gefühl hat, eigentlich tut man den Menschen um sich herum nicht so gut. Und dann bin ich wieder nach Hause geflohen aufs Land, wovon ich mir natürlich viel versprochen habe. Es ging ja natürlich um meine Mutter, aber es ging auch um den Ort, einfach raus. Weil Sie müssen wissen, dieser Ort an der Ostsee, den haben wir als Familie, seitdem ich ein ganz kleines Kind bin. Und wenn Sie als Schauspieler arbeiten, Sie sind ja immer unterwegs. Ich weiß nicht, wie oft ich umgezogen bin. 10-mal immer von Stadt zu Stadt, immer da 2 Jahre gelebt, da 3 Jahre gelebt. Und wenn es dann so einen Ort gibt, ja, der immer unverändert ist, dann auch noch mit der Mutter, dann ist das wirklich ein sehr begrenzter, sehr vertrauter Raum, den ich wirklich auch Heimat nennen würde. Ja. Und das war für mich in all den Jahren der Schauspielerei unendlich wichtig, so einen zentrierten, unveränderlichen Ort zu haben. Auch für meine Kinder, auch für meinen Bruder und dessen Kinder. Wir alle kommen da immer zusammen, weil da etwas von Kontinuität ist. Und das ist natürlich was, was man im Leben schon braucht.
Besorgt es Sie manchmal eigentlich auch so ein bisschen, dass die Menschen, die Ihre Bücher lesen, ja, und jetzt dieses dann natürlich auch, zunehmend auch wirklich für ganz wahr halten, was Sie da schreiben und dass Sie eben auch so sind?
ach, wissen Sie, das ist ja das Spiel eigentlich, was ich seit über jetzt fast 10 oder 12, wie lange ist das erste Buch her, Jahren spiele. Das mache ich natürlich ganz bewusst. Ja, dass ich mit dem, was authentisch ist, was privat ist, persönlich ist, was Fiktion ist, dass ich das eigentlich alles durcheinander würfle. Aber das entspricht eben auch ein Stück weit meinem Lebensgefühl, ja. Weil ich oft dem nicht so ganz traue, wenn man sagt, das ist jetzt privat. Ja, ich glaube natürlich an einen privaten Kern und den schütze ich auch. In dem neuen Buch steht ja auch, dass bestimmte Geschichten, zum Beispiel über meine Kinder, hätten in so einem Buch nichts verloren. Ja?
Aber Ihre Kinder kommen ja vor.
Ja, kommen vor, aber sie kommen nicht vor mit den Dingen jetzt, die sie sozusagen wirklich umtreiben oder was ihre Lebensrealitäten sind. Und ich lege es ja auch immer meinen Familienmitgliedern allen vor, diese Texte, dass sie das sehen können. Und dann ist es, glaube ich, vielleicht ist das sogar eine Verbindung von mir zu den Menschen, die die Bücher lesen. Ich glaube eigentlich, dass fast jeder seiner eigenen Geschichte, auch seiner eigenen Biografie gegenüber ein Gefühl der Seltsamkeit in sich trägt, dass das jetzt das eigene Sein ist. Weil wissen Sie, wenn Sie Erlebnisse nehmen, es gibt immer Erlebnisse, die ich auch oft schildere, die ganz individuell sind. Aber im Grunde sind sie doch universell. Sonst würde ja keiner die Bücher verstehen. Im Grunde ist ein Mann Mitte 50, der sich in der Großstadt nicht wohlfühlt, nicht sowas Besonderes. Das werden Sie an jeder Ecke finden. Und ein Verhältnis, so wie ich das habe zu meiner Mutter, ist vielleicht was sehr Besonderes, aber trotzdem hat jeder zu seiner Mutter ein Verhältnis. Also ich schreibe natürlich immer über Dinge, die einen ganz großen allgemeinen Charakter haben, sonst könnte man sich damit, glaube ich, gar nicht verbinden. Aber wo jetzt genau die Grenze ist, das ist ja meine Freude. Das ist ja genau das, warum ich auch immer, wenn ich gefragt werde, ist das jetzt wahr, dann sage ich ja immer, na, das ist alles durcheinander. Und die Dinge, die man für wahr hält, sind oft vielleicht erfunden. Die Dinge, wo man ganz sicher ist, die sind erfunden, entsprechend der Wahrheit. Also das löst sich auf, entspricht aber eigentlich sehr meiner Wahrnehmung, wie ich Dinge erlebe. Diese Grenze gibt es so für mich gar nicht.
Haben Sie denn das Gefühl, dass sich die Mixtur verändert jetzt im Laufe der Zeit mit dem Älterwerden? Das sagt ja noch nichts darüber aus, was dann die Anteile angeht.
Es ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob Sie über die Vergangenheit schreiben oder ob Sie in der Gegenwart ankommen.
Und da sind Sie ja angekommen.
Da bin ich natürlich. Das macht es auf eine Art und Weise viel komplizierter und brisanter auch. Aber für mich ist es eine neue Herausforderung gewesen, tatsächlich jetzt wie einen wirklich zeitgenössischen Roman zu schreiben. Das finde ich natürlich auch was Neues für mich. Ja.
Haben Sie ja letztendlich schon gemacht bei dem Buch über Ihren Schlaganfall. Ja. Hier ist aber ja nun das Besondere, dass Sie auch ganz viel über Ihre Mutter schreiben.
Ja.
Und ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob Sie mir jetzt ehrlich antworten, dass sie Ihnen das vorgeschlagen hat?
Naja, in dem Buch steht ja wirklich der Satz, schreib doch über mich, sagt meine Mutter. Und ich sage, aber du bist doch noch gar nicht tot. Und sie sagt, ja deshalb, ja, ich würde es ja wirklich gerne lesen. Ja. Und ich habe natürlich in allen Romanen über Verluste geschrieben von sehr nahen Menschen. So genau ist dieser Dialog nicht gewesen. Aber wir haben schon öfter darüber geredet. Ich habe mit ihr gesprochen darüber, dass ich nach einem Sujet suche und gerne über sie schreiben würde. Und sie dann gesagt hat, ja, aber was willst du über mich groß schreiben? Ich lebe auf dem Land, ich bin 86 und mir geht's prächtig. Ich bin eigentlich keine dramatische Romanfigur. Also solche Gespräche gab's natürlich. Das ist, glaube ich, schon erfunden, dass sie gesagt hat, ich bin doch noch nicht tot. Aber das ist dann dichterische Freiheit. Das macht den Dialog ja nur besser.
Würden Sie denn sagen, es hat Sie ein Stück weit gerettet, dass es für Sie okay war, dass Sie über Sie schreiben durften?
Ja, allemal. Also der entscheidende Moment war natürlich der, als meine Mutter es dann gelesen hat. Das war natürlich wirklich aufregend für mich. Weil wenn sie gesagt hätte, mein lieber Sohn, das geht so nicht, dann hätte ich diesen gesamten Text in die Tonne getreten und das natürlich niemals veröffentlicht. Meine Mutter hat das gelesen und hat dann, ich war sehr aufgeregt, dann habe ich sie angerufen und hat sie den schönen Satz gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich so eine wilde Hummel bin. Den Satz mag ich sehr. Und da wusste ich, jetzt kann dieses Buch vielleicht tatsächlich das Licht der Welt erblicken. Ja. Also ich bin ihr sehr dankbar. Mich hat das sehr, sehr bereichert, diesen Text zu schreiben, weil ich mich natürlich in den Geschichten, im Schreiben an diese Lebendigkeit ja so andogge, so wie so eine Mistel, ja, da mich so festsauge und was von dieser Lebendigkeit für mich nehme, ja.
Ihre Mutter hat sich auch das Scherzo aus dem Forellenquintett gewünscht. Wissen Sie etwas dazu oder wollen wir es einfach hören?
Also ich weiß auf jeden Fall auch, dass neben Bach, Schubert-Lieder wirklich viel in dem Musikkosmos meiner Mutter eine große Rolle spielen. Und auch in dem Stück ist es sicher wieder so, dass die Lebendigkeit, das, was so blüht, meiner Mutter immer sehr gefällt, ja.
Das Scherzo aus dem Forellenquintett von Schubert, gespielt hier von Mitgliedern des Hagenquartetts, Alois Posch am Kontrabass und nochmal Andras Schiff am Klavier. Joachim Meyerhoff, Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie sich so angedockt haben an die Lebendigkeit Ihrer Mutter. Also Sie waren ja eher in einem nicht so guten Zustand, als Sie bei ihr auf dem Land eintrafen. Ist Schreiben manchmal auch ein bisschen Schmarotzen?
Das ist natürlich erstmal ein sehr negatives Wort, weil der Wirt ja im Grunde dadurch geschädigt wird, ja, wenn er den Schmarotzer an sich hat. Aber eben habe ich ja das Bild der Mistel schon genommen. Das ist natürlich schon sowas, dass ich Geschichten aufsauge. Aber ich hoffe nicht, dass ich dadurch irgendjemand schädige, ja, oder auch nicht die, über die die Geschichten sind. Ich muss natürlich sehr verantwortungsvoll damit umgehen, ja. Aber ich bin natürlich jemand, der das alles aufsaugt, ja, und dann zu meiner eigenen Geschichte macht. Wenn Sie jetzt meinen Bruder fragen, hat er natürlich eine völlig andere Muttergeschichte. Und wenn ich in einem anderen Kontext mich äußern würde, würde ich auch mich wieder anders äußern. Also dieses Schreiben ist wirklich eine Facette. Ich würde mich lieber als Sammler als Schmarotzer bezeichnen wollen.
Ich hätte die Anführungszeichen noch erwähnen sollen, die ich um dieses Wort setze, ja, weil dieses Buch ist ähnlicher wie die Vorgänger auch in erster Linie eine ganz große Liebeserklärung,
genau,
an ihre Mutter. Und
also das glaube ich eben auch, dass man sich auf eine Art zu nahe treten muss, ein Stück weit auch in der Beobachtung. Jede Beobachtung ist ja ein Eingriff im Grunde in die Situation, ja. Also die reine, pure Situation gibt es demnach eigentlich gar nicht, wenn ich ein Beobachter bin, ja. Und natürlich sammle ich das, aber wie bei meinen Großeltern im Grunde, wie bei dem Vater, dem Bruder. Es sind keine Abrechnungsbücher. Ich bin ja überhaupt nicht jemand, und das ist ja eigentlich ein Topos in der Literatur, der sehr gegenwärtig ist. Man mit Eltern, das sind eigentlich ja oft Abrechnungen, ja. Vater, Sohn sind hochkomplizierte, Mutter, Tochter, aber auch Mutter, Sohn. Alles so aufgeladene Beziehungen und viele Romane ziehen ja daraus sehr viel Dramatik. Dann hätte ich aber irgendwie nie schreiben können. Ja, das ist mir irgendwann ja aufgegangen, dass ich diese Abrechnung nicht vermag, weil ich eigentlich diesen Familienmenschen sehr nahe stehe. Und deswegen gebe ich Ihnen völlig recht. Es sind Liebeserklärungen, die aber, hoffe ich, weil sie auch viel Komik haben, die keine Verklärungen sind. Ja, es ist, also das wäre ganz schrecklich. Also ich habe natürlich immer am meisten Angst eigentlich vor Sentimentalität und Kitsch. Und da brauche ich eben auch die Komik, damit das Ganze auch abhebt. Ja, weil wenn das so Denkmalpflege werden würde, so leicht weinerliche Denkmalpflege, das wäre also das Letzte, was ich betreiben wollen würde.
Wie war es denn jetzt so als, ich finde diesen Begriff so schön, altes Kind, ja, auf dem Land für Sie? Also das ist ja auch eine neue Rolle dann wahrscheinlich gewesen, weil Sie sich in dieser Exklusivität ja lange nicht befunden haben, 10 Wochen alleine mit der Mutter.
Ja, wissen Sie, ich glaube, genau darüber geht eigentlich dieses Buch, ja, dass wir bestimmte Rollen einnehmen. Ich jetzt auch schon als Vater, seit vielen Jahren bin ich Vater und bin gleichzeitig aber auch Sohn. Das heißt, ich weiß, dass ich als Vater eine bestimmte Position innehabe und dann aber noch ganz viele andere Dinge ja bin. Und dasselbe muss ich ja meiner Mutter zugestehen. Und diese Erkenntnis, glaube ich, wenn man dann selber Kinder hat oder auch älter wird, dass man diese Eltern schnell auch in so ein bestimmtes Bild einfriert, was halt das Kinderbild ist. Und das zu relativieren, ich glaube, das ist eine Möglichkeit für eine völlig andere Art der Begegnung. Und ich weiß es jetzt nicht, aber ich fürchte mal oder denke, also viele Männer in meinem Alter hätten wahrscheinlich wenig Lust, mit ihren alten Müttern Zeit zu verbringen, ja. Also um mich herum habe ich das eigentlich noch nie gehört oder erlebt, dass jemand wirklich diese Verabredung mal durchbricht. Man fährt einen Nachmittag hin oder sieht sich oder telefoniert. Dann gibt's mal vielleicht zum 80. die Reise nach New York. Aber dass man so im Alltag diese Zeit nochmal miteinander verbringt, bevor man dann vielleicht jemand wird, der die Eltern pflegen muss, also wo es dann eine andere Abhängigkeit gibt oder die Verantwortung plötzlich wechselt auf die jüngere Generation. Aber in der Freiheit von zwei Menschen, die aufeinandertreffen, das eröffnet eigentlich für beide neue Sichtweisen aufeinander. Und das ist mir mit meiner Mutter ganz sicher so passiert, ja.
Sie haben ja viel mitgenommen. Mhm. Können Sie sagen, was für Sie das Wichtigste war, wenn überhaupt möglich?
Also zwei Sachen würde ich dazu sagen. Das eine ist natürlich schon, dass ich jemand bin, der mit dem Theaterspielen und den Büchern immer viel mache, was dann auch Rückmeldungen bekommt. Und man fragt sich immer, war die Vorstellung gut? Ist das eine gelungene Theaterarbeit? Ist das Buch ein Erfolg? Also diese Fragen beschäftigen einen natürlich. Kommt man inhaltlich weiter als Künstler, aber es geht immer um solche Prozesse. Und da auf dem Land hat alles einfach eine völlig andere Selbstverständlichkeit, in der die Dinge ablaufen. Ja, was funktioniert oder was funktioniert nicht. Ja, es wächst einem über den Kopf und man muss das Unkraut jäten. Das sind ganz schlichte Aufgaben. Und dieses Glücksgefühl, was sich bei mir eingestellt hat, wenn ich dann einfach mal ein Rosenbeet gut geschnitten habe, das war sehr schlicht. Ja, das ist so ein bisschen back to nature. Also es wird so einfach alles. Man wundert ja sich über sich selbst dann. Man denkt, man ist, was weiß ich, wie ein komplizierter Charakter. Nö, aber wenn man schwimmen war und man hat dann gearbeitet und sitzt dann mit der Mutter am Steg und trinkt einen Whisky, man ist erstaunlich leicht, dass es einem besser geht oder dass man zufriedener wird. Und das war eigentlich das, was ich mitgenommen habe. Und dann mit diesem sehr nahen Menschen meiner Mutter zusammen in der Begegnung an dieser frischen Luft, mit diesem Himmel, mit diesem Licht, ja, mit diesem Meer in der Nähe, das hatte einfach eine große Stabilität. Ja, das hat was, was einen hält.
Ein weiterer Musikwunsch Ihrer Mutter?
Ich bin gespannt.
Jetzt kommt der zweite Satz aus Mozarts Klavierkonzert Nummer 21, C-Dur, Köchelverzeichnis 467. Einfach hören?
Ja.
Thank you. NDR Kultur à la carte mit Joachim Meyerhoff und Christian Zacharias, den wir hier gehört haben mit dem zweiten Satz aus dem Klavierkonzert Nummer 21 C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Er wurde begleitet vom Orchestre de Chambre de Lausanne. Joachim Meyerhoff, wir haben jetzt sehr viel schon über Ihre Mutter gesprochen.
Ja.
Auch das Theater spielt natürlich wieder eine wichtige Rolle in diesem neuen Buch. Und Sie schreiben ganz am Anfang, dass ein Ziel dieses Buches auch war, sich zurück ins Theater oder zum Theater schreiben zu wollen. Was ist da passiert? Also Sie haben ja vorhin selbst schon Ihren Umzug von Wien nach Berlin erwähnt. Sie waren vorher lange Jahre am Burgtheater Ensemblemitglied, jetzt dann der Wechsel, oder jetzt nicht, sondern zum damaligen Zeitpunkt dann der Wechsel an die Schaubühne Berlin. Wo ist Ihnen denn da das Theater verloren gegangen und wie?
Also ich habe ja schon in dem Großelternbuch, habe ich ja über die Schauspielschule geschrieben. Da erfährt man, dass dieser junge Mann, der ich damals war, eigentlich von Anfang an
Krise hatte.
Immer Krise, Dauerkrise mit dem Theater hatte und es ihm immer schwer gefallen ist, sich mit diesem Beruf wirklich zu verbinden. Und ich habe dann ja auch wirklich viele Jahre gebraucht, bis ich so einen Boden unter den Füßen bekommen habe. Hab aber eigentlich unten drunter bin ich, glaube ich, nie in so ein reines Selbstverständnis mit diesem Beruf gerutscht. Also ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die total in dem Beruf eins zu eins das sind und diesen Beruf den schönsten und tollsten der Welt finden. Und das finde ich auch in vielen Phasen, aber ich hatte auch immer Phasen in meiner Berufszeit, wo das gar nicht funktioniert. Und die erste Phase war tatsächlich die, wo ich auch angefangen habe zu schreiben. Also vor 15 Jahren ungefähr. Ich habe erst wirklich mit Anfang 40 angefangen zu schreiben, weil ich so dachte, immer muss ich, darf ich, soll ich diese Texte vermitteln? Was ist eigentlich diese eigene Geschichte? Wo ist die eigentlich? Ja? Und dann hatte ich auch so ein Gefühl, dass ich mich da immer unglaublich verausgabe, anstrenge, da rumturne und es kommt irgendwie wenig dabei rüber. Und dann habe ich ja damals diese ersten Texte auch gelesen vor Zuschauern oder
das waren
ja,
erst Theateraufführungen, bevor es Bücher wurden. Das waren die Theateraufführungen,
genau. Und dann war es wie eine Performance und dann hatte ich sozusagen nur diese Blätter in der Hand und habe so geguckt, was ist denn eigentlich dieser Schauspieler, wenn er seine eigene Geschichte vorträgt. Und damals habe ich aber auch schon immer mit Fiktionalisierung gearbeitet, weil es ja ein Bühnenraum war. Und ich brauche ja immer, so sehr die Fiktion auch, um mich überhaupt der Realität und der Wahrheit zu stellen. Ich brauche sie sogar so weit, die Fiktion, dass ich mir die Wahrheit aneigne oder sie zu mir kommt. Ja, weil oft verschließt sich die Wahrheit so sehr und dann muss ich die mit Fiktion aufknacken. So ist es auch im Mutterroman. Man braucht ab und zu Fiktion, damit dann die Mutter in all ihrer Realität erblühen kann. Ja, und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und dann hatte ich eine sehr gute, lange Theaterphase in Wien am Burgtheater. Eigentlich bis zu diesem Schlaganfall. Und danach war ich irgendwie verunsichert, ja, weil ich dann auch wieder sehr vehement Rollen gespielt habe, immer sehr physisch. Kamen noch ein paar andere Sachen dazu. Es ist auch ein sehr lieber Kollege von mir, Ignaz Kirchner, ein großer Freund am Burgtheater, der ist verstorben. Und plötzlich war da ein seltsames anderes Gefühl in dieser Stadt und an dem Theater. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und das war ganz toll an der Schaubühne. Dann kam Corona, dann war man dabei sehr auf sich zurückgeworfen im Theater. Und dann hatte ich aber eigentlich auch wieder eine ganz gute Theaterzeit. Aber ich bin jetzt 57 geworden. Irgendwas passt nicht mehr so ganz zusammen, immer mit diesem Selbstbild, so der Zampano zu sein und immer sich so zu erschöpfen. Ich habe oft sehr anstrengende große Abende gespielt. 3-4 Stunden, ja, exzessives Theater. Ich gerate auch immer wieder rein. Jetzt spiele ich gerade die Vaterlosen in München, glaube ich, 4,5 Stunden. Vehement, laut, wild, toll. Eine tolle Aufführung. Ich liebe es, es zu spielen.
Sie spielen auch in Hamburg, Herr Puntila und sein Knecht Matthias, auch nicht ganz ohne.
Ist auch eine 3-Stunden-Abend, ja, wo man sich wirklich an die Grenze bringt. Ich finde das großartig, ich mag es, aber ich habe schon auch Bedenken, ob das so gut ist, immer das immer weiterzumachen, ja. Und deshalb ist dieser Mann in dem Roman eben auch einer, der sucht, ja, und der über diese Geschichten, das ist ja, um das einmal kurz zu sagen, er will an einem Roman schreiben auf dem Land, der heißt nicht Schuld und Sühne, sondern Scham und Bühne. Er will eine Sammlung seiner schambehaftetsten Momente, seiner Theaterlaufbahn sozusagen versammeln und versucht im Grunde die Anekdote, denn das wäre vielleicht die Gattungsbezeichnung, neu zu definieren, denn in jeder dieser Theatergeschichten steckt auch ein trauriger oder auch ein schrecklicher Kern, ein Schauspieler, der seinen Text nicht mehr weiß, der dadurch in eine existenzielle Krise gerät oder ich, wie ich während einer Aufführung in einem Fahrstuhl eingeschlossen werde. Also es sind ganz schreckliche Momente eigentlich oder schlimme Momente, die aber auch unfassbar lustig und schlimm sind. Und dafür sind diese Theatergeschichten eigentlich da. Es ist die Suche, sich über das Schreiben das Theater im Grunde wieder so als Erlebnisort zurückzuholen.
Ich finde das interessant, dass Sie jetzt gerade von dem Mann gesprochen haben in dem Buch. Ja, und er möchte einen Roman schreiben, Scham und Bühne. Ja. Und irgendwann sind Sie dann ins Ich gerutscht und in die Szene, die Sie auch schildern, wo dieser Mann in einem Fahrstuhl stecken bleibt, obwohl er als Luftgeist Ariel eigentlich von der Bühne hoch runterschweben soll. Das geht dann fürchterlich schief. Ist das dann tatsächlich, gucken Sie auf diese Person dann auch als auf ein R?
Ja, absolut. Es ist auch der Mann. Aber das machen wir doch alle, ununterbrochen. Wir gucken doch auch auf uns, wer wir sind. Und ich finde das seltsam, wenn man immer mit aller Überzeugung ich sagt. Ich. Man guckt doch auch, wie man in der Situation ist, wer man vielleicht gerne sein würde. Also das ist doch eine Freiheit, auch einen Außenblick auf sich zu haben. Und auch die Mutter. Die Mutter ist ganz ursprünglich und ursächlich in dem Roman meine Mutter. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Mutter. Also ich kann es sozusagen als ganz intime, ureigene Geschichte sehen. Aber ich kann es eigentlich auch als Gleichnis sehen. Ja, Mann kommt zur Mutter aufs Land. Das finde ich ist auch, hat was Gleichnishaftes. Ja? Sohn kommt zur Mutter an die Ostsee.
Der heimgekehrte Sohn.
Der Heim, ja, natürlich. Ein bisschen ist es auch. Genau. Der verlorene Sohn ist ja eigentlich der, der ganz viel Schlimmes macht, während er weg ist.
Wie hält Ihre Mutter es denn mit spanischer Gitarrenmusik? Das war auch ein Wunsch.
Ja, also für mich ist, wenn ich jetzt heute Ihre Musikwünsche höre, das ist schon irgendwie schön für mich und auch ergreifend, weil ich natürlich dann immer sofort den Ort auch sehe, da auf dem Land, wo sie diese Musik hört. Und oft ist dann auch die Terrassentür auf und selbst wenn sie dann da arbeitet, hört sie diese Musik und wahrscheinlich lässt sich zur spanischen Gitarrenmusik hervorragend Rasen mähen.
Auch wenn man dann von der Musik wahrscheinlich nicht allzu viel hört. Wir haben jetzt rausgesucht die Etüde für Gitarre E-Moll Opus 6 Nummer 11 von Fernando Sor.
Thank you.
Pablo Sainz Viegas mit der Etüde für Gitarre E-Moll von Fernando Sor. Auch das ein Wunsch von der Mutter von Joachim Meyerhoff, Susanne Meyerhoff, hier bei NDR Kultur à la carte. Joachim Meyerhoff, Sie erzählen die Geschichten über Ihre Mutter auch sehr theatral. Und es ist eigentlich immer so, dass Ihre Mutter irgendwas ganz wunderbar kann oder macht. Mhm. Sie haben es gerade schon gesagt, sie mäht Rasen, sie hackt Holz, sie veranstaltet Chortreffen, sie geht schwimmen. Und selbst beim Schwimmen sind Sie, der Sie ja nun viel geschwommen sind, auch früher als junger Mann, und ich glaube sogar eine Ausbildung zum Schwimmlehrer, Bademeister oder sowas haben,
absolut,
sind Sie nicht auf Ihrer Höhe. Sie werden gnadenlos abgehängt.
Das ist sicher das, was diesen Roman auch vorantreibt und auch was ich bei meiner Mutter gefunden habe, diese wirklich nach vorne gerichtete, vorwärts gerichtete Vitalität. Und es gibt in dem Roman auch eine Stelle, wo ich sage, wenn man meine Mutter sieht, sieht man immer, wo sie hingeht, wo sie hin will. Und man sieht ihr nicht an, dass sie von irgendwo kommt, also sich von irgendwo wegschleppt, sondern sie hat immer eine Richtung nach vorne. Und das ist auch oft gar nicht so einfach, ja, weil es kann auch sein, dass sie sagt, komm, jetzt gehen wir spazieren. Und man sagt, aber Mama, guck doch mal in den Himmel, das ist ja grau, das fängt an zu regnen. Und dann sagt sie, ach was, der Himmel hat Struktur. Ja, das ist ein Satz von ihr. Der Himmel hat Struktur. Das heißt, es gibt Hoffnung, es kann besser werden. Und da ist sie wirklich, wirklich vorbildlich für mich, dass sie so in den Dingen immer das Gute für sich sieht. Ja, und sie hat ja auch wirklich, sie hat ein künstliches Knie, sie hat eine Hüfte, sie hat eine Herzklappe. Und trotzdem empfindet sie das alles nicht als Beeinträchtigung, sondern als Möglichkeit, als Geschenk, dass sie damit irgendwie nochmal die Dinge tun kann, die sie tut. Also sie sucht sich eigentlich für alles so eine Art Lösung, ja, wie sie damit weiter vorangeht. Und das ist sehr beeindruckend. Ja.
Es gibt eine Szene, die ich wirklich auch sehr, sehr mochte. Da weckt ihre Mutter sie nachts und sie gehen hoch aufs Dach,
ja,
und schauen in den Sternenhimmel. Habe ich mir auch sehr interessant vorgestellt, wie sie mit ihrer Mutter da hochklettern. Und dann geht es aber um das Leben ihrer Mutter auch.
Genau, und dann passiert Folgendes, dass sie natürlich auch weiß, wie es mir geht. Also das ist ja eigentlich das Schöne an sehr nahen Menschen und sicher auch an Eltern. Es wird ja nicht so viel darüber geredet, wie es mir geht von ihr. Sie fragt jetzt ja nicht großartig, was los ist. Sie weiß es aber doch sehr, sehr genau. Und in diesem Moment auf dem Dach, den Sie gerade beschrieben haben, erzählt sie erst ihre Lebensgeschichte, die ganzen Verluste, die wirklich erschütternden Augenblicke, Momente, der Verlust meines Bruders, aber auch andere schlimme Dinge. Und dann sagt sie am Ende, so, das war eine Geschichte von meinem Leben, aber es gibt auch noch eine andere Geschichte. Und dann erzählt sie eigentlich dieselbe Lebensgeschichte, nur mit einer anderen Perspektive. Und dann kann man eben selbst in den schlimmen Momenten wieder die Gegenwelt sehen. Also wenn der schlimme Moment ist, dein Vater, mein Mann ist an Krebs gestorben, das war schrecklich, ist die andere Lebensgeschichte zu sagen. Aber das war die Zeit, in der wir uns eigentlich so gut verstanden haben wie noch nie. Wir waren ganz füreinander da. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen sentimental klingen, aber ich glaube, da ist ein tiefer Kern drin, der sehr, sehr stimmt, ja, von welcher Seite man sich das anguckt. Und das war einfach sehr berührend. Und so setzt sich etwas zusammen und das endet damit, dass sie sagt, und erst in dem Augenblick, wo ich beide Lebensgeschichten zusammen gedacht, gelebt, ja, beide Geschichten zusammengefunden habe, bin ich eigentlich erst wirklich glücklich geworden. Und das ist doch sicher die Aufgabe. Man will ja weder derjenige sein, der einfach plump über seine Schicksalsschläge wegbrettert und einfach Augen zu und durch. Genauso wenig hofft man natürlich, dass man von den ganzen Dingen, die jedes Leben mit sich bringt, die tragisch sind, erdrückt wird. Ja, und da habe ich schon viel verstanden über meine Mutter. Man muss dazu sagen, dass sie diese beiden Geschichten erzählt, auf einem Dach liegend mit ihrem Sohn, mit mir, und dann sagt, und jetzt, wo wir schon mal hier oben sind, machen wir die Regenrinne sauber. Das muss unbedingt dazu zu dieser Geschichte, weil alles, was man tut, sei es noch so philosophisch, sei es noch so bedeutungsvoll, braucht immer ein profanes Gegengewicht für meine Mutter. Also das Pragmatische, das Handfeste, das macht natürlich auch einen Großteil ihres Wesens aus.
Thank you.
NDR Kultur à la Carte mit Joachim Meyerhoff. Anfang dieses Monats ist sein neues Buch oder sein neuer Roman, man kann auch in die Höhe fallen, erschienen. In dem Roman ist eine der allerersten Geschichten abgedruckt, die Sie, Joachim Meyerhoff, je geschrieben haben. Im zarten Alter von 7 Jahren. Ihre Mutter, logischerweise, hat die aufbewahrt. Sie konnten sich gar nicht mehr erinnern. Da geht es um Tom, einen Jungen, der ein Aquarium hat. Also das vielleicht nur so ganz grob. Und die Geschichte ist auch abgedruckt in der Originalorthographie in dem Buch. Haarsträubend viele Rechtschreibfehler. Was ich jetzt interessant fand, dass es keine Ich-Geschichte ist, sondern da geht es um Tom. Mhm. All ihre Bücher sind aber aus Ich-Perspektive geschrieben.
Mhm. Das stimmt. Diese Geschichte, ich trage in mir keine Erinnerung, dass ich sie geschrieben habe. Warum die in dem Buch ist oder warum sie meine Mutter mir gibt, ist ja, weil er selber nicht genau weiß, wie das mit dem Schreiben funktionieren soll. Und sie ihm sagt, guck mal, du hast schon immer geschrieben. Und ich habe angefangen, habe ich eben schon einmal gesagt, zu schreiben mit Anfang 40. Vielleicht hätte ich auch viel früher gerne schon geschrieben. Aber diese Legasthenie, dass viele Fehler machen, das hat mich ja sehr, sehr lange begleitet und auch lange verunsichert. Und dann habe ich selber sehr viel gelesen, wurde zu einem richtigen Vielleser. Also zwischen 20 und 40 habe ich eigentlich hauptsächlich gelesen, muss man sagen. Und das hat eigentlich wieder auch verhindert, dass ich selbst geschrieben habe, weil der Anspruch einfach immer höher wurde. Und irgendwann kam das aber nicht mehr zusammen. Irgendwann musste ich irgendwas anderes für mich finden und habe mich getraut, anzufangen zu schreiben und habe dann immer mit dem Computer geschrieben und wurde dann immer verbessert von diesem Computerprogramm. Und dadurch habe ich eigentlich schreiben gelernt, weil ich mich dem gegenüber nicht geschämt habe, weil der von Engels Geduld war und immer wieder die Fehler korrigiert hat. Und mittlerweile schreibe ich fast fehlerfrei. Meine Lektorin würde sagen fast, also aber es ist kein Vergleich zu dem. Aber Sie haben natürlich recht, es ist eine völlig andere Geschichte und sie erstaunt mich deshalb, weil sie irgendetwas auch hat. Trotz der Fehler spürt man dieses Kind, was schreiben will. Und das ist schon für mich berührend, nach so vielen Jahren das zu sehen, dass es sich nicht entmutigen lässt. Die Orthographie ist kein Hinderungsgrund.
Könnten Sie sich denn vorstellen, Sie werden ja weiterschreiben? Mhm. Es wird ja thematisch nicht leichter. Könnten Sie sich denn vorstellen, dann irgendwann auch mal eine R-Geschichte zu schreiben?
Vielleicht kann ich ja die nehmen. Ich nehme diese Tom-Fisch-Geschichte und mache daraus als Urgeschichte irgendwie einen riesigen 800-Seiten-Roman Tom und die Fischhandlung. Ich kann es mir gut vorstellen, ja.
Ist aber natürlich auch die Frage, wie viel Zeit Sie haben. Also wir haben ja eben schon gehört, Sie spielen in München an den Kammerspielen. Sie sind zu sehen im Hamburger Schauspielhaus, wo Sie ja vor ziemlich genau 20 Jahren mit dem Faust Ihren Durchbruch hatten, wie es immer so schön heißt, aber es ist auch eine legendäre Inszenierung von Jan Bosse. Und genau mit dem werden Sie ja auch im kommenden Jahr wieder zusammenarbeiten, kehren quasi an die Burg zurück. Mhm. Ruhiger wird es ja irgendwie nicht, oder?
Ja, das hat einen Grund, weil ich habe jetzt das erste Mal nach 35 Jahren, glaube ich, arbeite ich frei. Also ich bin nicht mehr fest im Ensemble. So gar nicht an der Schaubühne war, aber ich brauchte auch da wieder jetzt was Neues, weil wenn Sie fest im Theater sind, dann müssen Sie ja immer Urlaubsscheine ausfüllen, wenn Sie auch nur mal 3 Tage irgendwo hinfahren. Und das ist seltsam mit irgendeinem Selbstverständnis, wenn man dann doch so alt geworden ist wie ich, dass man immer um Erlaubnis fragen muss, wenn man mal wegfahren will. Und deswegen habe ich jetzt da gekündigt und bin das erste Mal frei, aber dann habe ich gleich Panik bekommen, dass ich jetzt, wo ich frei bin, natürlich irgendwie arbeiten muss. Und dadurch habe ich mir jetzt zu viel aufgeladen und mache jetzt eben, habe hier Puntila gemacht, mache in Wien das. Aber in der nächsten Spielzeit hoffe ich mich mal jetzt irgendwie ein bisschen zu beruhigen und das mal anzunehmen und dann vielleicht Lesungen zu machen. Das mache ich ja auch eigentlich sehr gerne, weil das unmittelbare Teilen der Texte mit Publikum ist eigentlich immer eine große Freude. Ich finde ganz gut, wenn es ruhiger wird, aber ich bin da einfach auch noch nicht wirklich weise geworden, weil sobald irgendwas Tolles sich anbietet, fällt es mir sehr, sehr schwer, Nein zu sagen. Insofern, ich freue mich jetzt sehr auf Wien.
Möge es Ihnen weiter gut damit gehen, Joachim Meyerhoff. Ganz herzlichen Dank.
Danke für das schöne Gespräch. Herzlichen Dank.
Man kann auch in die Höhe fallen. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, wie auch die anderen Bücher. Ein wirklich berührendes Mutterbuch, eine Liebeserklärung an Schleswig-Holstein und ich würde schon sagen, so wie die anderen Bücher auch, die man kennt, leichtfüßig, melancholisch, selbstironisch. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de oder in der ARD Audiothek.